Ja, das ist doch einfach schön, dass wir zu Gott so kommen können, wie wir sind, dass er nicht sagt, ja, du musst jetzt erst so und so werden, dann kann ich dich gebrauchen, sondern dass Gott uns so gebraucht, wie wir sind. Und einer, der uns davon erzählen will, ist der Andreas Goller. Er hat mir gar nicht arg viel verraten, was er sagen wird. Er wird uns irgendwas darüber sagen, wie Gott ihn an seinem Arbeitsplatz gebraucht. Vielen Dank, Andreas. Na, muss auch alles wieder mitnehmen.
Gut, ich bin der Andreas Goller und seit ein paar Jahren in Südamerika, in Paraguay, mit der Deutschen Indianer Pioniermission als Kfz-Mechaniker und im technischen Bereich tätig. Mit meiner Frau zusammen leben noch 8 Missionarskinder. Die sind bei uns während der Schule, während der Schulzeit, in den Ferien dann bei den Eltern. Aber ich habe auch ein Leben vor der Mission gehabt. Und zwar habe ich mich nämlich bekehrt. Mit 14 Jahren. Und ein Bibelvers, der mir seither sehr wichtig ist, das ist in Johannes 14, Vers 6. Da sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Die Grundhaltung, danke, dass ich dich als meinen Heiland kennenlernen durfte. Und ich will dazu beitragen, dass auch andere dich finden, hat seither mein Leben mehr oder weniger bestimmt. Nun ist ja so, dass nicht jeder als Prediger oder großer Evangelist geboren wird. Und so war es auch bei mir. Meine Stärke, ja, ich muss sagen, in der Schule war ich nie ein Überflieger. Und meine Stärke liegt eher im praktischen und handwerklichen Bereich. Aber es ist doch so, dass die meisten von uns wenigstens im Mund gekriegt haben, und das heißt, wir können jetzt schwätzen. Und unser Thema heute ist von Gott reden. Und das gilt auch mir. Ja, der Missionsbefehl Jesu, dass man Zeugnis sein soll, dass man dazu beitragen soll, dass Menschen Gott findet, der gilt jedem. Jeder von uns ist eingebunden auch in ein ganz natürliches soziales Netz, angefangen von Familie, Freunde, Beruf, über Vereine und so weiter. Da können wir oft mit vielen Worten gar nicht viel ausrichten. Aber andersrum, manche denken ja, ja, ich muss ganz besonders gut leben und vorbildlicher Lebensstil. Aber das allein, meiner Meinung nach, reicht auch nicht. Wenn beides zusammenkommt, ein guter Lebensstil und auch das Zeugnis von Jesus, denke, das ist der beste Weg, wenn wir jemanden auch für den Glauben gewinnen wollen. Das habe zumindest ich in meinem Leben immer wieder so erlebt. Da erzählt man sich ja, war ein junger Mann bei der Bundeswehr. Er war Christ und dann kommt er heim und wird gefragt, und, wie geht's dir als Christ bei der Bundeswehr? Dann sagt er, ha, ganz gut bis jetzt, hat noch niemand was davon gemerkt. So soll es ja nicht gerade sein. Ich selber war auch bei der Bundeswehr und vor allem auch die Grundausbildung als sehr positiv erlebt. Wir waren alle rausgerissen aus unserem normalen Umfeld und hineinkommen in eine Art Lebens- und Leidensgemeinschaft. Und natürlich habe ich da meine Bibel aufgeschlagen und gelesen, wie wir es sonst auch gemacht haben. Und dann hat es natürlich nicht lange gedauert. Ja, was machst du da? Was liest du da? Ja, wie kommst du da dazu? Und so weiter. Und da waren wir schnell eigentlich in gute Gespräche. Und ich habe natürlich auch versucht, dann meinen Lebensstil mit meinem Lebensstil nicht gerade auszuradieren, was ich mit meinen Worten so losgelassen habe. Und habe eigentlich erlebt, dass sehr viel Bewunderung, Anerkennung mir entgegengekommen ist. Und in meinem Beruf, ja, das wollte ich noch sagen. Ich weiß natürlich nicht, was daraus entstanden ist, ob sich jemand da bekehrt hat. Also ich habe zumindest nichts gemerkt. Aber ich hoffe doch, dass der eine oder andere wenigstens ein kleines Puzzle war im Leben hin zu Gott. Oder zumindest haben sie wenigstens mal was Gescheites von Gott und von der Bibel gehört. In meinem Beruf als Kfz-Meister habe ich mir 2 Sachen vorgenommen. Zum einen, ich will ehrlich sein. Und Das auch, wenn es manchmal ungemütlich ist. Und da war ich am Anfang von meiner Karriere, habe ich ziemlich viel kaputt gemacht. Da war das einmal sehr unangenehm, wenn man ehrlich sein will. Aber habe gute Erfahrungen damit gemacht. Und zum Zweiten habe ich mir vorgenommen, okay, ich will mich engagiert einbringen und wenn es irgendwie geht, eine gute Arbeit machen. Und dann sage ich auch immer noch so ab und zu, das Leben ist eigentlich eine kurze Sache. Ist ruckzuck vorbei. Und auf der anderen Seite kann es auch sehr lang sein, habe ich jetzt festgestellt. Und sehr viele Leute gehen nicht nur einmal durch Höhen und Tiefen und diesbezüglich kann es sehr lang sein, das Leben. Und da gibt es sich in der Zusammenarbeit, im Beruf, mit dem Chef, mit Kollegen und Kunden, 1000 Möglichkeiten, wo wir als Christen gefordert sind, Stellung zu beziehen. Und so habe ich es erlebt. Und da habe ich versucht, einfach meine Linie durchzuziehen. Und wir sind gefordert, von der Bibel her ab und zu auch mal was zu sagen oder Mut zu machen, Zuspruch und Hilfe zu geben. Oder einfach nur zu beten für die Leute um uns herum, denen wir mal begegnet und ein guter Begleiter sei. Und möge Gott es schenken, dass wir alle die gute Gelegenheit erkennen und nützen, die uns Gott gibt in unserem Umfeld. Danke.
Ja, Andreas, vielen Dank für dein Zeugnis, für dein Mutmachen, dass wir uns einfach da, wo wir sind, gebrauchen lassen und den Mund aufmachen und nicht unsere Bibel irgendwo unterm Tisch lesen oder eben einfach das für uns behalten, dass wir Jesus kennen und dass wir wissen, dass er uns freigemacht hat. Ja, und jetzt freue ich mich, dass ich euch nochmal zwei Leute vorstellen darf, die eigenartigerweise auch beide Andreas heißen. Den Andreas Lieb und den Andreas Hausmann. Die beiden werden uns jetzt auch gleich die Bibelarbeit halten. Das Interessante ist, dass sie noch mehr Gemeinsamkeiten haben als nur ihren Namen. Sie sind beide verheiratet. Sie haben beide 3 Kinder. Sie haben beide 2 Söhne und eine Tochter. Und sie haben beide den Herrn Jesus lieb. Kommt einfach mal zu mir. Dann können wir uns mal kurz ein bisschen unterhalten über das, ja, was ihr eigentlich von Beruf seid. Vielleicht sagt ihr mal ganz kurz, was ihr beruflich macht. Oder was ihr von Beruf seid.
Was ich von Beruf bin. Ich bin also der Andreas Hausmann. Ich bin von Beruf gelernter Diplom-Ingenieur der Feinwerktechnik. Momentan arbeite ich bei der Firma Hewlett-Packard und das mache ich seit circa 20 Jahren.
Ich bin der Andreas Lieb, habe mal vor langer Zeit Bäcker gelernt, nur Bäcker, nicht studiert, so wie meine Nachbarn links und rechts. Also, dass man fast gar fragen könnte, Freund, wie bist du überhaupt hier hereingekommen? Heute bin ich Fachlehrer an der Meisterschule in Stuttgart für Bäcker und es macht mir riesig Spaß.
Ja, Andi, Bäcker und jetzt plötzlich Lehrer. Wie wird man das eigentlich? Wie kommt man dazu? Das ist ja jetzt nicht so der normale Berufsweg.
Mit Sicherheit nicht. Es war kurz nach der Meisterprüfung, rief ich der Schulleiter von damals an und sagte, wir suchen da noch jemand, der nachmittags 3 Tage Unterricht macht in der Woche. Wäre das nichts für dich? Und ich wusste, okay, wäre nichts für mich, ich sage das gleich ab. Und mein Vater sagte, probier's doch mal für eine Zeit, von mir aus ein Jahr kriegt man rum. Richtig, ein Jahr kriegt man rum, aber keinen Tag länger, dachte ich damals. Und es fing an Spaß zu machen. Ich blieb dabei, kurz drauf, die Gratulation zum 10-Jährigen, war schon 10 Jahre vorbei, so schnell ging die Zeit damals um. Und weitere 10 Jahre danach, nach 20 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit dort in der Schule, war es dann möglich, eine Vollzeitstelle dort anzutreten und unseren Betrieb haben wir dann verpachtet. Und meine Kinder hatten nicht vor, weiterzumachen. Das war der Grund, dass wir gesagt haben, wir gehen den Schritt, wir geben den Betrieb ab und ich gehe dann Vollzeit in die Schule.
War das eine schwierige Umstellung für dich? Oder was macht man so als Bäcker, wenn man plötzlich tagsüber nicht mehr so viel Zeit hat?
Ja, man hat sehr viel Zeit plötzlich.
Und man nachts schlafen muss.
Richtig, man schläft nachts wesentlich länger, besser, bequemer, komfortabler. Die Lebensqualität hat sich deutlich gesteigert, keine Frage, natürlich. Denn als Selbstständiger ist man noch relativ stark gefordert. Das wissen auch wahrscheinlich einige von euch, die das irgendwie schon miterlebt haben oder mitbekommen haben. Also von daher ist es ein Schritt nach oben gewesen, was Lebensqualität angeht.
Andreas, was machst du jetzt genau bei HP? Du hast gesagt, du bist Diplom-Ingenieur. Und ja, was macht man denn als Diplom-Ingenieur bei Hewlett-Packard?
Also das habe ich mich auch gefragt. Ganz am Anfang als Feinwerktechniker war ich in der Medizinelektronik tätig. Da konnte ich noch ein bisschen was von meinem Studium nutzen. Und irgendwann hat dann mein Chef zu mir gesagt, ich muss dich jetzt leider rausschmeißen, du interessierst dich zu viel für Computer, geh doch bitte dahin, wo die Computer gemacht werden, geh doch in den Computerbereich. Und das habe ich dann getan und bin dann in diese EDV-Geschichte reingekommen in den 90er Jahren. Das ging dann rasend schnell und man hat eigentlich so in so einem Werdegang immer gedacht, alle 1 bis 2 Jahre muss man den Job wechseln, sonst kann man gar nicht mithalten. Und ich habe das immer ein bisschen Gegenstrom gemacht. Ich habe dann einen Job über 10 Jahre lang gemacht, bis dann mein damaliger Chef dann gesagt hat, so, das reicht jetzt auch mal wieder, jetzt machst du mal was Neues. Und momentan habe ich eine internationale Stelle, eine internationale Verantwortung. Ich bin der Marketingmanager für Europa für den Bereich Netzwerke.
Jetzt würde mich mal noch interessieren, wir haben das auch nicht abgesprochen, ich hoffe, ich bringe euch jetzt nicht in Schwierigkeiten, dass ihr ganz schnell überlegen müsst, Mensch, was kann ich da sagen, oh Backe. Wenn jeder von euch einfach mal so ganz kurz ein persönliches Erlebnis erzählt, wo ihr an eurem Arbeitsplatz von Gott geredet habt und da einfach ganz konkret erlebt habt, wie Gott wirkt.
Also da fange ich mal an. Und genauso stand ich dann auch da. Das war an einem Abend, wir hatten eine Veranstaltung und dann waren wir noch essen und dann bleibt man ja noch ein bisschen an der Bar hängen und trinkt noch ein Bierchen zusammen und dann kommen ja so die richtig guten Gespräche. Und dann kamen wir darauf zu sprechen, ja überhaupt, du gehst doch in die Kirche und was ist das eigentlich? Und da stand ich dann und wusste nicht, was ich sagen sollte. Und dann habe ich so rumgestammelt und da komme ich nachher auch nochmal drauf und das hat dann für mich... Das war für mich so ein Anlass, wo ich gesagt habe, ich bin wirklich seit 30 Jahren lese ich die Bibel und bin nicht in der Lage, so zu machen und zu sagen, so, woran glaube ich? Und da habe ich gemerkt, da muss ich jetzt was ändern. Ich bin gar nicht darauf vorbereitet. Und da hat Gott mir einfach auch mal so eine Gelegenheit gegeben, wo es völlig in die Hose gegangen ist, wo man nicht mit Redegewandtheit und mit Wissen und mit guten Sprüchen mal kurz was reden kann, sondern steht man da und muss über was reden, was ja was ganz Intimes ist. Mein Glaube ist was ganz Persönliches von mir. Da muss ich mich öffnen. Und wenn man sich darauf nicht vorbereitet, dann geht das ging wirklich völlig in die Hose. Also das war mal ein Erlebnis, wo Gott zu mir gesprochen hat, gesagt hat, Andreas, so geht's nicht weiter, jetzt musst du was tun.
Zeugnis geben von seinem Glauben im Alltag, sicherlich nicht immer einfach. Wir waren kürzlich von unserer Schule aus bei einer Tagung in einem Hotel in Hannover. Und ich habe mich angewöhnt, auch bei öffentlichen Gelegenheiten ein Tischgebet zu sprechen. Kurz darauf gesellt sich ein junger Mann zu uns an den Tisch und ich sehe, wie er sich hinsetzt, andächtig still wird und das Haupt neigt. Er sprach auch ein Tischgebet. Und ich sprach ihn danach an, habe ich Sie richtig gesehen? Sie haben vorhin gebetet. Und er sprach, ja, er glaubt auch an diesen dreieinigen Gott. Und nachher bei der Tagung saßen wir sogar beieinander. Ich habe es gar nicht gedacht, dass der oder gar nicht geahnt, dass der auch Teilnehmer der Tagung war. Es war so eine Ermutigung, eine Stärkung. Das kleine Zeugnis von diesem jungen Mann, der das Haupt neigt und im Hotel ein Tischgebet spricht. Fantastisch.
Ja, vielen Dank euch beiden. Ich freue mich jetzt auf das, was ihr uns zu sagen habt.
Dann mache ich mal den Anfang. Aller Anfang ist schwer und wie wird man Chef? Bei mir war das eine ganz komische Geschichte. Ich habe mit einem Marketingkollegen einen kleinen Bereich übernommen. Ich war im Vertrieb, er hat den Marketingbereich gemacht und wir haben so ein Seitenbusiness bei HP aufgebaut. Kam noch ein Vertriebskollege dazu, da waren wir zu dritt und sind hurra die Fahne hoch durch Deutschland gezogen und haben vertrieben und vermarktet und waren relativ erfolgreich. Dann kam mein Chef mal zu mir und hat gesagt, so, jetzt wird euer Team doch hier groß und das Riesenwachstumspotenzial, das muss jemand übernehmen und das machst du jetzt. Und dann habe ich gesagt, nö. Und er sagt, doch, das machst du jetzt. Und dann habe ich gesagt, nee, der andere Kollege ist viel besser, der kann das viel besser, ich kann das eigentlich gar nicht. Und da habe ich mir überlegt, dann habe ich gesagt, doch, du machst das. Und da haben wir eine richtige Diskussion gehabt. Und ich meine, es wird einem ja nicht oft so eine Gruppenleiterfunktion mal übertragen oder vorgeschlagen. Manchmal bewirbt man sich und erfährt viele Ablehnung. Dann habe ich mir überlegt, also da gehört Personalführung dazu, da gehört Verantwortung dazu, ich muss administrative Aufgaben übernehmen, ich muss mich um die Mitarbeiter dann kümmern. Und das war alles so gar nicht mein Ding. Und er hat dann aber gesagt, nee, du machst das jetzt, Punkt, aus, Ende. Und so fing das bei mir mal an, ganz langsam in einer kleinen Gruppe, ein kleines Team. Und ich lernte. Ich lernte Verantwortung übernehmen für andere Menschen. Ich lernte Budgets zu planen. Ich lernte Leute einzustellen, zu interviewen, herauszufinden, passen die in das Team. Ich lernte Strategien zu erarbeiten. Ich lernte, wie sagt man so schön auf Neudeutsch, Leadership-Funktion. Und ich lernte, dieses Ganze dann an das Team weiterzugeben und auch natürlich an die Kunden. Und ich lernte, Chef zu sein. Und eins wusste ich. Ich wusste, wie ein Chef nicht sein sollte. Das weiß man immer ganz schnell. Man weiß immer, wie die Dinge nicht gehen. Und es ist immer dann schwer, wenn man dann selber mal vorne steht. Dann gucken alle auf einen und erwarten jetzt also das Große. Und hier hatte ich nun die Chance, es mal anders zu machen, es besser zu machen. Und ich wollte ein guter Chef sein. Ich wollte ein Vorbild sein. Wie macht man das? Wie wird man ein Vorbild? Und ich war dann ganz dankbar in der Jugendarbeit in meiner Kirchengemeinde. Ich komme hier aus Stuttgart, zur Ludwig-Hofacke-Gemeinde. Da lernt man ja schon ein bisschen so Führungsstil, Führungsaufgaben zu übernehmen in einer Jugendgruppe oder in einem Jugendlager oder auf einer Skifreizeit. Steht man vorne, muss man eine Andacht machen, muss man zu einer Handvoll Leuten reden und die hören einem dann auch noch zu. Aber wenn es dann mal darauf ankommt, dann denke ich, ist der gesunde Menschenverstand auch ein ganz guter Ratgeber. Da geht man in sich und sagt, okay, was macht eigentlich Sinn? Und das ersetzt auch so manches Management-Training. Zuhören. Zeit für die Kollegen haben. Konsequent sein. Ich werde ja nicht dafür bezahlt, dass ich bei HP meine spirituellen Erfahrungen an die Mitarbeiter weitergebe, sondern ich werde dafür bezahlt, dass ich einen guten Job mache. Dass ich die Quote bringe, dass ich 100% Umsatz mache, dass das Team funktioniert. Dass ich verlässlich bin, dass ich meinen Chef auf mich verlassen kann. Und dass ich fair und auch wohlwollend mit den Mitarbeitern umgehe. Das ist eine lange Liste von hohen Ansprüchen und Erwartungen, die an einen als Vorgesetzten gestellt werden. Und ich werde ja von der Firma auch dafür bezahlt, dass ich ein Angestellter da bin und dass ich diese ganzen Erwartungen erfülle. Dafür werde ich bezahlt. Das Wie und das Was, das ist dann meine Sache. So. Und die Mitarbeiter, die erwarten natürlich auch, dass der Chef die Richtung vorgibt und dass der die Dinge so managt, dass es der Laden auch läuft. Die Abteilung wuchs und gedieh, die Zahlen stimmten. Und das Team wurde größer und größer, die Verantwortung wurde auch größer und größer. Es wurde umorganisiert, neue Strukturen gelegt und das konnte man dann alles selber entscheiden. Also man hat dann auch als Vorgesetzter gewisse, sag ich mal, Freiräume, Dinge zu gestalten. Das macht auch Spaß. Aber in all diesen Jahren war mir klar, Andreas, das liegt nicht an deiner Nase oder weil du manchmal ein freundliches Gesicht machst oder einen dummen Spruch. Ich mache das nicht alleine. Ich habe all die Entscheidungen, die ich zu treffen hatte, immer Gott hingelegt. Und habe gesagt, Herr, du kennst den Weg, du weißt, wo es lang geht. Hilf mir einfach, diesen Weg zu gehen. Ich habe schon angedeutet, ich wollte gar kein Chef werden, aber Gott wollte es. Ich wollte den Bereich gar nicht übernehmen, aber Gott wollte es. Ich hatte mir über meine Karriere überhaupt keine Pläne gemacht, aber Gott hat den Plan. Und ich muss sagen, Gott führt tolle Wege, Gott führt spannende Wege, auch wenn man es manchmal so gar nicht geplant hat. Nun muss man mit diesen Kollegen, mit diesem Team umgehen und über die Jahre bekommt man natürlich auch ein gewisses Vertrauensverhältnis mit den Kollegen. Die Freundin eines Mitarbeiters hatte eine seltene Hirntumorerkrankung. Das zog sich über mehr als 3 Jahre hin. Und immer wieder musste sie ins Krankenhaus und er sprach dann mit mir darüber und bat mich, dass er auch spontan mal Urlaub nehmen kann, wenn sie wieder im Krankenhaus war. Der Kollege hieß oder heißt Wulf Und Wolf kam also immer wieder zu mir und sagte, Andreas, jetzt ist es wieder soweit, ich brauche wieder eine Woche Urlaub. Meine Freundin ist wieder im Krankenhaus, hat wieder einen Schub bekommen. Und sie litt an einer unheilbaren Krankheit. In all diesen 3 Jahren hatten wir natürlich so die eine oder andere Gelegenheit, mal auch, sag ich mal, über diese Themen zu sprechen, über Leben, über Krankheit und auch über Tod. Und ich habe ihn dann mal gefragt, wie stehst du zum Tod? Und er sagt, naja, das ist so eine Sache. Wir haben jetzt da noch gar nicht mal so richtig konkret über den Glauben gesprochen, aber wir hatten mal so einen Ansatzpunkt. Es waren gute Gespräche und es war der erste, sag ich mal, Haken, den wir gesetzt haben, an dem ich dann später anknüpfen konnte. Und es gibt mir, jetzt möchte ich zu meinem ersten Punkt kommen, das habe ich anfangs ja auch erwähnt, als der Bernd mich gefragt hat, was war mein Erlebnis als Zeugnis mit Gott. Sind wir auf so ein Gespräch eigentlich vorbereitet? Bist du vorbereitet, wenn dich jemand fragt, woran glaubst du? Kannst du innerhalb von einer Minute sagen, woran du glaubst? Und zwar auf den Punkt. Ich bin also in so eine Situation gekommen, wo ich das nicht konnte. Ich konnte es nicht. Ich habe da nur rumgestottert und rumgegickst und rumgegackst. Ich faselte was von Gott und dem Schöpfer und ja, dass ich glaube, dass Gott die Erde gemacht hat und dass ich sein Geschöpf bin. Und ja, und ich redete so um den im Kreis rum. Und da habe ich überlegt, das kann es ja nicht sein. Und ein ehemaliger Kirchengemeinderat bei uns in der Gemeinde hat einen Glaubensgrundkurs mal wieder angeboten. Habe ich gesagt, da gehe ich jetzt mal hin. Ich höre mir das mal an, dass wirklich nach 30 Jahren regelmäßig in die Kirche gehen. Bin ich da hingegangen, da saßen wir zu viert. Und da fing er an und hat gesagt, es geht um den Tod. Darum geht's. Es geht in unserem Leben um den Tod. Und da war es mir klar. Klar, es geht um den Tod. Ich muss mit meinen Leuten um den Tod reden, über den Tod reden. Unser Leben ist eine todsichere Sache und das ist die Geschichte, worum es geht, wenn ich mit meinen Kollegen reden soll. Das ist Mission. Und das müssen Sie wissen. Jetzt ist die Mission ja so eine Sache, vor allen Dingen bei der Arbeit. Ich werde ja nicht dafür bezahlt, dass ich meine ganzen Mitarbeiter missioniere und sie in den Himmel bringe, sondern ich werde dafür bezahlt, dass ich meine Arbeit anständig mache. Und alles andere ist Nebensache. Wenn man über Hobbys redet, über den Glauben redet, das gehört nicht in die Arbeit, erstmal. Es hat mich jetzt trotzdem bewegt, die Mission an Kollegen. Wie geht das? Und ich habe gedacht, so, jetzt musst du jeden Morgen aufstehen und irgendwie an dem Tag suchen, dass ich eine Gelegenheit finde, mit irgendeinem über die Bibel zu reden. Und das hat mich richtig unruhig gemacht, da war ich so richtig angespannt. Ein Berater und Kollege, ein guter Freund, hat mir einen sehr weisen Rat gegeben, der mich dann wieder hat ruhig schlafen lassen. Er sagte, Andreas, Mission ist unser Auftrag als Christ, keine Frage. Aber all dein Bemühen in Ehren, überlass es einfach mal Gott. Jedoch, sei du bereit, egal wo du bist, Rede und Antwort zu stehen über das, woran du glaubst. Sei wach und bete für deine Kollegen. Wenn sie wissen, dass du Christ bist, und zwar ein Christ der lebendigen Sorte, dann wissen sie ja, wenn sie eine Frage haben, wo sie dich finden. Es reicht, wenn du es jedem Kollegen, jedem deiner Mitarbeiter einmal sagst, worum es geht. Das reicht, dann wissen sie es. Dann wissen sie es. Du musst es ihnen einmal sagen, persönlich. Dann weiß er es und er kann sich nicht rausreden. Dann bist du ein kleines Stückchen, ein kleines Rädchen, ein kleines Steinchen in seinem Leben gewesen, was ihn ein bisschen zu Gott hinbringt, was ihn auf Gott hinzeigt. So, jetzt stand ich mit diesem Rat da und war erstmal erleichtert und habe gesagt, okay, ich muss jetzt nicht jeden Morgen aufwachen und denken, wow, wie bringe ich das Ding an die Leute? Aber jedem persönlich sagen, worum es geht. Unser Team war inzwischen bisschen größer geworden, quer über Deutschland verstreut. Wir haben in jeder großen Stadt Leute sitzen gehabt. Und wir haben uns natürlich nicht mehr jede Woche getroffen, sondern vielleicht noch einmal im Monat. Und dann kam mir eine Idee. Weihnachten stand vor der Tür und in Weihnachten werden ja die Leute immer so ein bisschen besinnlich und ein bisschen emotional. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt packe ich die Gelegenheit beim Schopf. Ich bin jetzt mal richtig mutig. Ich habe jedem einen persönlichen Brief geschrieben, auf seine persönliche Situation hinbezogen. Wolf mit seiner Freundin, die war inzwischen gestorben und er machte daran noch rum. Jedem habe ich einen persönlichen Brief geschrieben, eine Seite lang. Das waren 17 Leute. Dann bin ich zum Hensler Verlag gefahren, habe 20 Mal Jesus, unser Schicksal, das Buch gekauft von Wilhelm Busch. Viele von euch kennen das vielleicht, wenn nicht, lest es, es ist ein klasse Buch. Dieses Buch habe ich dazugelegt und habe es Ihnen Anfang in der ersten Adventswoche geschickt und habe gesagt, liebe Freunde, jetzt kommt ein Gruß von mir. An jedes Teammitglied ging das raus. Und dann saß ich da und habe gedacht, puh, jetzt habe ich es getan. Die Antworten und die Reaktionen, die waren absolut interessant. Einer schrieb mir nach einiger Zeit zurück, lieber Andreas, ich hatte gestern Abend wieder einige Seiten in deinem Buch gelesen, das du uns mal zu Weihnachten geschenkt hast. Das war so sieben Monate später. Der meinte, das geht halt nicht so schnell, man braucht ein bisschen innere Ruhe. Ich muss dir ehrlich sagen, es hat mich zwar nicht sofort bekehrt, aber es hat mich veranlasst, meinen Standpunkt zu überdenken. Also hat mir so eine E-Mail geschrieben und dann ein paar weitere Informationen darüber gesagt. Ich war in meiner Jugendarbeit aktiv, in der Kirche, in der Jugendarbeit. Ich war da richtig engagiert, aber durch Studium und Ortswechsel ist das alles bei mir wieder eingeschlafen. Und dein Brieflein und das Buch hat mich doch jetzt wieder mal zum Nachdenken angeregt und ich glaube, ich muss die Sache mal angehen. Das ist jetzt ein Projekt bei ihm. Ein anderer schenkte mir das Jahr drauf einen Mondstein. Es sei gut, wenn man ihn unter das Bett legt, das Mondfeld habe einen positiven Einfluss und den Rest habe ich vergessen, der war zu irrsinnig. Aber es war eine Reaktion von ihm. Ja, also man kann das eine oder das andere bekommen. Ich habe natürlich auch von manchen gar nichts gehört. Ein weiteres Gespräch nach so einer Veranstaltung kommt, bringt mich zum zweiten Punkt. Also der erste war, bist du bereit? Der zweite ist, authentisch sein. Sei du selbst. Und dazu gehört, wenn du selbst sein willst, dass du erstmal weißt, wer du überhaupt bist. Jemand, der von Gott geliebt ist und geachtet ist, der lebt sein Leben anders als jemand, der es nicht ist. Und das sind jetzt so ein bisschen diese Aussagen, die habt ihr bestimmt schon oft gehört. Wir Christen haben den größten Schatz im Leben, wir kennen Gott. Wir haben eine Hoffnung, wir haben eine Ewigkeitshoffnung, wir glauben daran, dass es nach dem Tod ein ewiges Leben gibt. Und dieses ewige Leben habe ich, wenn ich Buße tue und wenn ich die Vergebung der Sünden habe durch Jesus Christus. Jetzt ist meine Frage, spüren das deine Freunde, deine Nachbarn, deine Verwandten, deine Kollegen, deine Klassenkameraden, wer auch immer um dich rum ist? Weiß er, dass du ein Gotteskind bist? Wenn nicht, das muss man ändern. Als Vorgesetzte und als Chef ist es noch viel wichtiger, weil es sofort erkennbar ist. Man merkt ja nach 10 Minuten, ob der neue Chef ein Dünnbrettbohrer ist oder ob er das wirklich so meint, wie er es sagt. Hans-Peter Reuer sagte mal, ich glaube, das war sogar vor 1 oder 2 Jahren hier auf so einer Veranstaltung, bist du als Christ gefährlich? Denn die Botschaft Gottes ist gefährlich. Sie kann Leben verändern. Und du bist ein Botschafter Gottes. Bist du nun ein gefährlicher Botschafter oder bist du ein harmloser Botschafter? Die Mitarbeiter, die brauchen ein Vorbild, an dem sie sich ausrichten können, an dem sie sich orientieren können. Und ich als Vorgesetzter, als Chef, ich muss auch authentisch sein, ich muss ehrlich sein, ich muss wahrhaftig sein. Und das erregt Aufsehen. Das ist ganz interessant. Ich habe schon so oft gehört, so jemanden wie dich haben wir noch nie als Chef gehabt. Du sagst etwas und es stimmt. Und du gibst sogar einen Fehler zu. Du sagst, oh, tut mir leid, war mein Fehler. Sorry, das ist ungewöhnlich. Selten heutzutage. Und wenn wir ehrlich und authentisch sind, dann bietet das natürlich auch Angriffsfläche. Weil dann wird man angreifbar. Dann ist man selbst und man selbst ist immer angreifbar. Man hat keine Mauer um sich gebaut. Man ist man selber. Aber ich muss sagen, ich habe das nie als negativ erlebt, sondern meine Kollegen haben immer gesagt, das haben wir als extrem positiv empfunden, weil wir wussten immer, woran wir bei dir sind. manchmal, wenn so Meetings ein bisschen engagierter gehen und wenn die Zahlen mal nicht so ganz sind oder wenn irgendjemand wieder einen Bock geschossen hat, dann bin ich immer ballistisch gegangen, haben die gesagt. Dann bin ich emotional geworden, durch die Decke gegangen. Aber das war real, das war echt, das war ich selber. So bin ich. Ja. Und dann haben die gesagt, wir wissen, was wir an dir haben, deswegen vertrauen wir dir. Und wir merken, dass du uns vertraust. Du vertraust mir und ich vertraue dir. Und das ist diese Beziehung. Und das ist Authentizität, die ich da weitergebe. Ich hatte einen Mitarbeiter, Werner ist sein Name, ganz feiner Kerl, den habe ich eingestellt, hatte eine berufliche Odyssee hinter sich, ging ein Auf und Ab und wir kamen prima miteinander klar, wir haben uns gut verstanden, er hat einen super Job gemacht, ich habe ihn unterstützt, wo ich konnte und an einem Sonntagmorgen bekomme ich eine SMS, Werner liegt im künstlichen Koma, er hat am Freitagnachmittag einen Herzinfarkt gehabt, man weiß nicht, wie es weitergeht. Und seine Frau ist im 7. Monat schwanger. Mit so einer SMS geht man ganz anders in die Kirche und hört sich den Gottesdienst ganz anders an, glaubt mir. Ich habe gedacht, wenn Werner wieder aus dem Koma aufwacht, dann muss ich mit ihm über Gott reden. Unbedingt. Das ist seine Chance, auf jeden Fall. Nach einiger Zeit ging es ihm besser. Und wir telefonierten viel. Wir kamen aber nicht auf Gott zu sprechen. Und das ließ mich nicht los. Und eines Morgens bin ich um 5 Uhr aufgewacht und habe gesagt, jetzt muss ich einen Brief schreiben. Schreibe ich ihm einen Brief. Es wurde ein langer Brief. Ich habe ihm geschrieben, warum ich aufgewacht bin, warum ich nicht mehr schlafen kann, warum ich jetzt ihm diesen Brief schreibe, weil ich weiß, dass ich mit ihm über Gott reden muss. Weil das könnte nochmal passieren und er war in einem sehr stressvollen Umfeld, er war unser Escalation Manager für Europa. Das heißt, immer wenn es beim Kunden schief ging, musste er da erstmal reinspringen und den Kunden von 180 Grad wieder runterholen auf normale Temperatur. Und ihm habe ich auch dieses Büchlein, Jesus, unser Schicksal, geschenkt. Tage vergingen und es kam keine Reaktion. Nach 3 Wochen rief er mich dann an und sagt, Andreas, ich war noch völlig fertig, ich konnte noch nicht, vielen Dank für deinen Brief, sowas habe ich noch nie von dem Chef bekommen. Dass sich jemand für mich interessiert und dass ich ihm wichtig bin. Jetzt kann ich nicht schlafen. Wir hatten ein super Gespräch und er sagt, Andreas, deinen Glauben möchte ich haben. Aber kann ich das denn wirklich so einfach glauben? Die Geschichte mit Werner ist noch nicht zu Ende, ihm geht es jetzt wieder besser. Ich bin gespannt, was Gott an ihm wirkt. Aber ich habe gemerkt, der Glaube ist ein Geschenk. Das ist nicht selbstverständlich. Ich denke, besonders als Christ, wir als Christen sollten bestrebt sein, 100% zu liefern. Wir sollten nicht zu den Blinden und Lahmen gehören, sondern wir sollten wirklich alles geben. So nach dem Motto, hat es wird schon, damit überzeugt man keinen. Ich habe immer Paulus als Vorbild. Ich meine, die Bibel ist ja voll von tollen Leuten, die gekämpft und gerungen haben. Aber Paulus war natürlich der Größte. Paulus hat sein Leben mit einem Wettkampf in der Arena verglichen. Ihr alle kennt bestimmt diese Stelle. Er will den Preis gewinnen. Und Paulus war ein Vollprofi. Ja? Paulus war ein Volltheologe, der war ein super Redner. Der war mit allem Equip, was man auf der Welt brauchte, um einen guten Job zu machen. Das hat er auf der einen Seite gehabt und auf der anderen Seite hat er Tag und Nacht gebetet. Er hat gearbeitet bis zum Umfallen und er hat gebetet bis zum Umfallen. Er hat das beides zusammengetan. Und das ist wichtig und das frage ich mich immer. Tun wir das auch? Geben wir alles in der Schule, im Job, in der Ausbildung? Geben wir alles und auf der anderen Seite geben wir alles mit Gott? Und wenn wir das nicht tun, brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir nichts mit Gott erleben und wenn wir auch mit anderen Menschen über Gott reden. Dann passiert da nichts. Vor 2 Jahren habe ich meine deutsche Verantwortlichkeit abgegeben und habe ein europäisches Team übernommen. Internationales Team, da gab es Kollegen aus Pakistan, aus Saudi-Arabien, aus Ägypten, aus den meisten westeuropäischen Ländern, international. Es ging auf einmal alles auf Englisch. Und dann stand ich nun mit meinem Jesus unser Schicksal Büchlein. Und da stand ich nun mit meinem Deutsch und wusste, okay, jetzt muss ich das Ganze auf Englisch machen. Mein Business-Englisch ist vielleicht ganz okay, aber mein christliches Englisch ist eine Katastrophe. Heiligung, ich weiß nicht, was das auf Englisch heißt so richtig. Aber das lernt man. Und auch hier brauche ich jetzt persönlich Geduld. Ich muss wieder die Beziehungen aufbauen zu den Kollegen. Ich muss Vertrauen gewinnen. Ich muss ihr Vertrauen gewinnen. Sie müssen Vertrauen in mich haben. Sonst geht erstmal gar nichts. Und es dauert alles Zeit. Und ich habe gelernt und ich habe gemerkt, ich kann nichts selber über den Zaun brechen. Ich kann nichts verzwingen. Und Gott führt Wege, die vielleicht nicht immer meine Wege sind. Gott führt mich in einen Job rein, wo ich sage, oh, nicht das doch. Ich mache gerade Marketing. Leute, als Feinwerktechniker hat man von Marketing so viel Ahnung wie ich weiß nicht was. Also ich bin da, glaube ich, nicht der begnadete Marketier momentan. Aber das spielt gar keine Rolle. Hauptsache, meine Leute sind begnadete Marketiers. Und ich kann ihnen sagen und ihnen den Rücken frei halten und sagen, Leute, wenn es ein Problem gibt, dann machen wir das zusammen. Und ich bin mal gespannt mit diesen ganzen internationalen Kollegen, wann ich die ersten Gespräche mit denen habe, wann ich mal abends zusammensitze und mir einer sagt, er hat Not. Und glaub mir, die haben alle Not. Und das ist eine Frage der Zeit, wann das kommt. Mein dritter Punkt. Liebe deine Kollegen und bete für deine Kollegen. Liebe deine Klassenkameraden, bete für deine Klassenkameraden. Liebe deine Studenten, deine Kommilitonen, wo auch immer du bist, und bete für sie. Das war für auch was ich erstmal lernen musste. Man merkt ja immer relativ schnell, wenn man mit neuen Leuten zusammenkommt, oh, der liegt mir. Da spielt man so auf einer Wellenlänge. Oder denkt man, oh nee, was ist das jetzt wieder für einer, der geht ja ganz quer. Mit Steffen kam ich gut klar, wir tickten ähnlich, aber mit Peter war das so eine Sache. Er war ein permanenter Bedenkenträger und er hat immer die Dinge gesehen, die nicht gehen. Er wusste immer die Argumente, warum irgendwas nicht funktioniert. Und dennoch muss ich als beider Chefs fair und sachlich bleiben und ich muss mir das anhören. In dem internationalen Team ist es noch viel krasser, da die noch die ganzen Mentalitäten dazukommen. Aber ich habe viel darüber gelernt und erfahren, wie sich so eine Situation ändert, wenn ich für die Kollegen bete. Ich sehe sie auf einmal in einem ganz anderen Licht. Ich merke, dass mein Bedenkenträger, der Peter, die Sachen und die Dinge viel tiefer durchdenkt und ich ihm manchmal gar nicht zugehört habe. Dann liegt der Fehler bei mir. Und dass seine Punkte eigentlich ganz gut und richtig sind. Und plötzlich ändert sich meine Einstellung ihm gegenüber und plötzlich sehe ich ihn mit einem ganz anderen Auge und auf einmal bin ich selber dann auch bereit, mal mit ihm vielleicht über den Glauben zu reden. Aber wie gesagt, es dauert, bis man das Vertrauen der Kollegen gewonnen hat. Was ich auch interessant fand, war, wenn man mit Menschen aus anderen Ländern zusammenkommt, merkt man, dass sie ganz offen sind, um über Gott zu reden. Das ist sehr tolerant, das ist okay, wenn man sagt, ich gehe in die Kirche, sagt ja klar, ich auch. Manchmal sind es regelmäßige Kirchgänger, die einmal im Jahr in die Kirche gehen. Und manchmal sind es welche, die wirklich regelmäßig gehen. Aber ich möchte euch einfach ermutigen. Seid bereit zum Weitersagen. Seid bereit, über euren Glauben zu reden. In jeder Situation. Tag oder Nacht. Und betet vor allen Dingen darum, dass Gott euch in diese Situation führt. Und das passiert nicht. Heute bete ich, morgen habe ich die Situation, um mit meinem Nachbarn oder mit meinem Kameraden darüber zu reden. Das dauert, habt Geduld. Und das Weitere, gebt alles. Und damit meine ich wirklich, gebt alles. Seid ehrgeizig, seid diszipliniert, ehrlich, wahrhaftig, sei du selbst. Brenne für die Menschen um dich her, denn dann wollen sie wissen, woran du glaubst. Und dann wirst du Wunder erleben. Vielen Dank.
Liebe Geschwister, in einem Brief war vielleicht Folgendes zu lesen. Lieber Karl Otto, vielen Dank für deinen lieben Brief. Ich könnte 1000 Luftsprünge machen. Natürlich werde ich gerne deine Ehefrau. Herzlichste Grüße, deine Emma. Frage: Wie wird wohl unser Karl Otto reagieren? Er wird alles für sich behalten und tunlichst dafür sorgen, dass keiner was davon erfährt. Richtig? Nein, er wird sprudeln. Die ganze Welt ist rosarot. Er wird regelrecht darauf brennen, es anderen weitergeben zu dürfen. Habt ihr schon gehört? Und so meine Freundin, ach, er schwärmt von ihr. Der Himmel ist rosarot. Alles voller rosaroter Bassgeigen. Fantastisch. Liebe Freunde, haben wir Christen nicht allen Grund, dafür zu brennen, was uns auf dem Herzen liegt, dafür zu brennen, was uns geschenkt worden ist? Haben wir Christen nicht allen Grund, dafür zu brennen, von dem, was uns erfüllt? Lesen wir doch noch einmal nach im Weihnachtsevangelium in Lukas Kapitel 2. Da lesen wir, als sie die Hirten aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, was zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was die Hirten gesagt hatten. Und Vers 20 in Lukas 2. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für das, was sie gehört hatten, wie denn ihnen von ihnen zu diesem Kinde gesagt war. Es waren Hirten, es waren keine Schriftgelehrten, heute wären es vielleicht andere Randgruppen, was soll's, keine Studierten, es war kein Privilegienvolk, sondern einfach die arbeitende Schicht, die wird zuerst mit der Geburt des Sohnes Gottes konfrontiert. Und die Frage, wie gehen wir heute Mittag, wie gehen wir heute Abend von diesem Haus hier weg? Gehen wir weg wie die Hirten, frisch bekehrt, frisch konfirmiert? Die 20 Minuten Andacht vor dem Christuskind, bewegen sie uns? Werden sie uns umkrempeln? Werden sie einen neuen Lebensstil in uns wecken? Die Hirten damals, die sahen das Kind in der Krippe. Maria sah den Erlöser am Kreuz. Die Jünger sahen den auferstandenen Herrn. Und wir sehen dem wiederkommenden Herrn schon mit Erwartung entgegen. Liebe Freunde, das ist die beste Botschaft für die Welt. Das ist die beste Botschaft an die Welt. Es gehört dazu, liebe Freunde, dass wir leidenschaftlich für die Verbreitung des Evangeliums brennen und nicht nur in unserer Freizeit zu Hause auf dem Sofa herumchillen, oder? Liebe Freunde, es ist darüber hinaus eine göttliche Gabe, dass wir miteinander reden können, dass wir uns der Sprache bedienen können. Oder habt ihr schon mal einem Fisch im Aquarium dem anderen auf die Schulter klopfen sehen? Ich finde es toll, dass du neben mir schwimmst. Wollen wir doch mal annehmen zu euren Gunsten, dass ihr alles Christen seid. Fangen wir früh am Morgen an. Aufstehen. Der Tag beginnt. Manchen steht die Nacht noch oder der späte Abend noch deutlich ins Gesicht geschrieben. Jetzt willst du deinen Kollegen, deinen Kameraden, deinen Kommilitonen, wem auch immer, etwas von Gott erzählen. Glaubst du, das kommt gut, wenn du morgens da rumhängst und sagst, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid und denkst leise, denn sein gibt's der Herr im Schlafe. Glaubst du, das kommt gut? Hat Nietzsche vielleicht doch recht, wenn er sagt, die Christen müssten doch erlöster aussehen, wenn ich an ihren Gott glauben wollte? Wenn du völlig abgerissen aussiehst nach Feierabend und einen Aktenkofferträger bekehren willst, wenn du gerade vom Trimdichtpfad nach Hause gehst und deinem Nächsten etwas von Gott sagen möchtest, glaubst du, das kommt gut, wenn du noch nicht frisch gemacht bist? Nimm dir auch bitte kein Beispiel an jener Moderatorin vom ZDF, die von sich sagte, es ist für mich eine Schande, für das ZDF arbeiten zu müssen. Bitte kein Beispiel daran nehmen. Oder welcher Verkäufer empfiehlt seiner Kundschaft, gehen Sie doch mal rüber zur Konkurrenz, die haben das bessere Produkt? Unlängst in England aufgetreten, dort werden Omnibusse beschriftet mit dem Slogan, Gott ist tot. Und das Beispiel macht bereits Schule für andere Länder und Staaten. Liebe Freunde, werdet doch wach, tut was dagegen. Oder glaubt ihr im Ernst, wir Christen sehen da tatenlos zu? Das andere glaube ich aber auch, dass Gott drüber lacht. Und genauso der Versuch in der Schweiz, Forschungen anzustellen über den Urknall, über die Herkunft des Urknalls, was daraus war, wie das mal gewesen ist und so. Ich glaube, dass die nach dem Projekt, wenn sie es überhaupt zu Ende kriegen, wahrscheinlich mehr offene Fragen haben als je zuvor. Und Gott ist nicht darauf angewiesen, auf eine Kampagne in England, die proklamiert, Gott ist tot. Er ist nicht darauf angewiesen, dass sein Reich dadurch gebaut wird. Er kann was draus machen, aber es ist seine Sache. Und wir Christen beten wir dafür, dass Menschen, die das sehen, aufgeweckt werden und ein Stück ihres lebendigen Glaubens vielleicht wiederfinden oder jemals überhaupt erkennen. Es ist unsere Aufgabe, liebe Freunde, Irrlehren zu begegnen, wenn sie irgendwo aufgetreten sind. Es war in einem Gottesdienst. Der Organist erhebt sich, nachdem er seinen Job, Anführungszeichen, beendet hatte, in einem Gottesdienst, wo wahrscheinlich mehr Unsinn als Sinn geredet wurde. Er steht auf und ruft in die Menge, und ich glaube, wie ich es gelernt habe, und verlässt den Raum. Ein Zeugnis dieses Organisten. Wenn wir zurückschauen, wie hat Jesus damals Mission betrieben? Wie hat Jesus Mission betrieben? Er beruft einen Zöllner namens Matthäus und sagt, geh mit mir. Und er geht mit. Ob er schon vorher von ihm gehört hat oder auch nicht, wird nicht berichtet. Vielleicht ja, vielleicht nein, egal. Er wird gerufen und er folgt Jesus. Und ein anderes Beispiel, der reiche Jüngling. Er wird gerufen und er geht traurig weg. Was wirst du heute Morgen tun? Gehst du mit oder gehst du traurig weg? Zwei völlig verschiedene Menschen, zweimal die gleiche Einladung und zwei völlig verschiedene Ergebnisse mit Zustimmung und mit Ablehnung. Daraus folgt, liebe Freunde, es liegt zumindest nicht immer an der Verkündigung, ob sich Menschen bekehren oder nicht. Das ist und bleibt Sache Gottes. Ich bin so dankbar, dass es in der Bibel steht, das vierfache Ackerfeld. Wenn man sich mal vorstellt, 3/4, statistisch gesehen, 3/4 des Samens geht verloren. 3/4 des Samens geht verloren. Nur 1/4 davon fällt auf guten Boden. Und das bringt Frucht. Aber merken wir, nur weniges geht auf. Nur weniges geht auf. Wenn du in deiner Jungschar, in deiner Jungenschaft, in deinem Bibelkreis, in deinem einer SMD oder wo du auch immer bist, wenn du dort Früchte sehen möchtest, liebe Freunde, Früchte werden wir nicht sehen. Früchte, das ist Sache Gottes. Wir haben nur die Aufgabe, den Samen auszustreuen. Wachsen und gedeihen steht in des Himmels Hand, wie schon das eine Lied sagt. Nur weniges geht auf, liebe Freunde. Mir fällt auch was anderes auch noch auf, und zwar das Wirken Jesu. Das Wirken Jesu findet meistens und in deutlich größerem Umfang statt in seiner Arbeitswelt und nicht in der Synagoge. In seiner Arbeitswelt, wo Jesus wirkt, wo Jesus arbeitet, dort bewegt sich was und nicht viel in der Synagoge. Aber seinen öffentlichen Auftritten geht immer die nötige Stille mit dem Vater voraus. Mission geht nicht ohne eine persönliche Über- oder Hingabe an Jesus. Mission geht nicht ohne eine tägliche geistliche Erneuerung, stille Zeit und Gebet. Mission geht nicht ohne tägliche Sündenvergebung. Lassen wir uns das bitte deutlich gesagt sein. Die tägliche geistliche Erneuerung, liebe Freunde, das ist keine morgendliche Wellness-Tour. Man muss auch oft um die Heiligkeit Gottes ringen. Manchmal sind es auch regelrechte Kämpfe. Vor einigen Wochen bekam ich ein Video von unserer Tochter in die Hand. Dort war sie gerade mal ein Jahr. Weihnachten stand vor der Tür. Und sie bekam ein Geschenk von Oma und Opa. Und sie spielt mit dem Geschenk hin und her. Dann irgendwann hilft man ihr auf die Sprünge. Man kann das auch irgendwie aufpacken. Und nach einiger Zeit löst sich ein Fetzelchen Papier davon weg. Und das Papier war so interessant. Man spielt damit, man wirft es hin und her, es fliegt durch die Luft. Das Geschenk bleibt auf dem Boden liegen. Später hat man dann nachgeholfen, es war, löst sich alles wunderbar auf. Aber manchmal denke ich, wir Christen sind so Geschenkpapiertypen. Wir sind mit der Geschenkverpackung unseres tatsächlichen Geschenkes so beschäftigt und so involviert und so gefesselt und so gefangen, dass wir überhaupt gar nicht mehr realisieren, dass da noch was anderes drin ist, worauf es in Wirklichkeit ankommt. Leute, gehen wir vor zum Kern. Lassen wir Verpackung sein. Das Wort Gottes allein und nicht das, was darum gemacht wird. Nicht die Musik, nicht die Stimmung, nein, das Wort, das ausgesprochen ist in eure Herzen. Das ist entscheidend und darum geht's. Das Gebet, liebe Freunde, ist nicht alles. Aber ohne Gebet ist alles nichts. Beten, als ob alles Arbeiten nichts nützt. Und arbeiten, als ob alles Beten nichts nützt. Das ist völlig biblisch. Und Beten ersetzt keine Tat. Aber das Gebet ist eine Tat, die durch nichts ersetzt werden kann. Wilhelm Busch sprach schon davon, man muss die Stellung sturmreif schießen. Die Stellung sturmreif schießen. Darf ich dich mal so fragen? Weiß dein Chef, dass du Christ bist? Wissen deine Kollegen etwas von deinem Glauben? Hast du Über- oder Untergeordnete über deine geistliche Einstellung bereits informiert? Lebst du eines Christen würdig? Liebe Freunde, ich habe schon oft als Christ unwürdig gelebt. Schon viel zu oft. Wie oft habe ich abgelust? Zum Beispiel früher in der Schule. Ich war nicht ein helles Licht in der Schule und hatte mich da... Okay, also auf jeden Fall dann noch ein Zeugnis für Gott zu sein, das käme wie die Faust aufs Auge. Aber dann trieb mich das Wort aus Matthäus 10 um. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und wer mich nicht bekennt vor den Menschen, den will ich auch nicht bekennen vor meinem himmlischen Vater. Das war ein Schlag ins Gesicht. Und damals erkannte ich, es war so in den 70er Jahren, lieber Andreas Lieb, wenn du willst, dass ich dich einmal vor meinem himmlischen Vater bekenne, dann tu du das Deinige dazu, dass mein Name unter den Menschen bekannt gemacht wird. Ich meine, was ist daran Besonderes? Gott hat schon einmal durch einen Esel gesprochen. Das könnt ihr nachlesen in 4. Mose 22, Vers 28. Also was ist Besonderes, wenn ich von Gott rede? Überhaupt nichts. Und ich entschloss mich damals zum klaren Bekenntnis, ja, zu sagen einfach, ich glaube, dass es stimmt, was in der Bibel steht. Und wenn es euch jetzt trifft wie die Faust aufs Auge, ihr könnt darüber lachen. Ihr könnt mich bespotten und bespucken, ganz egal. Eines könnt ihr nicht mehr ungeschehen machen. Nämlich, dass Christus für euch gestorben ist und dass Christus euch liebt. Das könnt ihr nicht mehr ungeschehen machen. Das gilt und das steht für alle Zeiten. Die Erlösungstat Christi, die ist vollbracht. Macht euch darüber mal Gedanken. Das Interessante dabei ist, man kann darüber diskutieren, natürlich. Aber bis heute, in den letzten 28 Jahren, musste ich damit noch nicht einmal wirklich richtig Spott einstecken. Die meisten waren etwas verwundert, getroffen, lächeln ein wenig vielleicht darüber. Aber so wirklich ernst genommen und abgekauft hat man das irgendwie dann doch. Achten wir drauf, liebe Freunde, dass unsere Taten mit unseren Worten übereinstimmen. Unsere Taten sind eine Sprache für die Welt. Wie gestalten wir unseren Arbeitsplatz? Ich meine, da wird auch deutlich, was damit einhergeht. Da kommt ein Chef morgens ins Büro und brüllt durch den Saal. Wer von euch hat meinen Regenschirm gestohlen? Meinen schönen neuen Regenschirm mit Elfenbeinknauf? Keiner rührt sich. Dann geht ein Christ zu ihm auf das Büro. Entschuldigen Sie, Herr, sowieso. Aber Sie könnten eins machen. Lesen Sie kollektiv aus den 10 Geboten vor. Und wenn Sie an die Stelle kommen, du sollst nicht stehlen. Der zuckt, der war's. Alles klar. Am anderen Morgen kommt der Chef ins Büro, hängt seinen wiedergefundenen Schirm an die Garderobe. Der Christ spricht ihn an. Aha, wie kam es denn dazu? Nun, sagt der Chef ehrlich, ich habe gestern Abend mal zu Hause schon die 10 Gebote durchgelesen. Und als ich an die Stelle kam, du sollst nicht Ehe brechen, da fiel mir ein, wo ich ihn habe stehen lassen. Nun, Gebote Gottes können ein Leben verändern, liebe Freunde. Es muss ja nicht so weit kommen wie gerade hier. Aber ich habe beide schon erlebt. Auch ich war schon mal Chef im Leben und bin heute auf der anderen Seite, nämlich auf die nichts tun oder nichts mehr arbeiten oder so. Ich hatte damals in früheren Jahren eine Gebetsliste im Büro hängen. Das war praktisch die normale Lohn- und Gehaltsliste. Und bei 23 Mitarbeitern ist das kein Problem. Es reicht da für jeden Tag in der stillen Zeit für eine Person gezielt zu beten. Für deren Sorgen und Nöte, Probleme und was auch immer. Das ist eine Möglichkeit, wie man seinen Arbeitsplatz als Christ gestalten kann. Von einem jungen Ingenieur wird berichtet, der Christ war in einer großen Firma, dass er gefragt wurde, Herr, sowieso, Sie ärgern sich nie, wie kommt das denn? Ein Beispiel, wie jemand sein Christsein unter Beweis stellt. Mein Patenonkel hatte oben auf der Schwäbischen Alb einen Landwirtschaftsbetrieb. Er wurde oft belächelt als Christ, er sei zu dumm, eine Bilanz zu fälschen und ähnliches. Aber als es dann darum ging, eine Aufgabe zu übernehmen, eine kollektive, gemeinnützige Aufgabe, da war er einstimmig vorgeschlagen. Denn der betrügt ja niemand, der Christ. Da sind zwei Bäcker. Dem einen wird eine Filiale angeboten. Er fährt hin, schaut sich's an, die Örtlichkeiten, und denkt, das könnte was werden. Und als er sich das Umfeld näher beleuchtet, merkt er, um die Ecke ist sein Konkurrent mit einem Geschäft. Darauf spricht er den Konkurrenten an. Du hast dort und dort eine Filiale. Bist du mit ihr zufrieden? Und es kommt raus, naja, die Lage ist zu schlecht. Darauf sagt er, ich habe dir vorne hier was, hier bitteschön. Und verzichtet zugunsten seines Konkurrenten. Der eine Bäcker war Christ. Corrie ten Boom schreibt in einem ihrer Bücher, wie ihr Vater ten Boom eine Uhr verkauft einem Kunden. Nach dem Geschäft reden sie noch ein bisschen weiter. Und es kommt heraus, dass der Kunde kurz zuvor beim Konkurrenten, der kürzlich auch verstorben sei, auch schon einmal eine Uhr gekauft hätte. Aber sie war so unzuverlässig und deswegen möchte er lieber eine neue kaufen. Vater ten Boom lässt sich die Uhr zeigen, öffnet sie, schaut hinein und sein fachmännischer Blick erkennt sofort den Fehler. Kurz behoben gibt er sie dem Kunden zurück und gibt ihm auch das eben kassierte Geld wieder zurück und nimmt seine eben verkaufte Uhr wieder an sich. Tochter Corrie fragt ihren Vater, nachdem das Ganze vorbei war, was war denn das eben? Und Vater ten Boom erklärt ihr, weißt du, ich habe vor kurzem am Grabe dieses Kollegen das Evangelium verkündigt. Ich könnte es nicht für gut heißen, jetzt momentan aus dieser Sache Kapital zu schlagen und verzichte deswegen lieber auf dieses Geschäft. Es gibt Menschen, die besuchen Geschäfte und verkaufen ihre Produkte. Und von denen weiß ich, dass sie gesagt haben über die einen, dem glaube ich's, dass er Christ ist, und dem wiederum glaube ich's nicht. In der Schweiz war ein Barbier zum Glauben gekommen. Und er brannte förmlich für Jesus. Er sagte, jeder Kunde, der zu ihm ins Geschäft kommt, soll etwas vom Glauben hören. Eines Morgens am Montag kommt der erste Kunde rasieren. Also gut. Er wurde eingeschaumt und eingeseift und mit Umhang versehen und alles Mögliche. Und es brennt ihm auf den Nägeln. Weiß nicht, wie es beginnen soll. Kurz, und er zieht sein Messer so am Leder ab und beginnt dann an den Hals sich heranzumachen seines Kunden und fragt ihn dann, es geht um den Tod, jawohl, sind Sie bereit zum Sterben? Und man berichtet glaubhaft, er habe alles vergessen, was er um und an sich hatte und sei mit Frack und Umhang und Schaum bewaffnet die Straße heruntergerannt. Er habe um sein Leben geführt. Wenn man das so macht, liebe Freunde, dann geht es natürlich voll gegen die Wand. Das ist der blanke Rohrkrepierer. Oder wie ein Jugendreferent einmal berichtete, er habe natürlich aus Versehen beim Rückwärtsfahren mit dem eigenen Auto die eigene Gitarre überfahren. Daraufhin kommentierte ein Jungscharbub, freut euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Das sind Dinge, die kommen wohl nicht gut an. Und wenn man das so als Christ versucht, Mission da einzuhaken, ich glaube nicht, dass es gut ankommt. Ich besitze einen Omnibusführerschein und es ist für mich eine Leidenschaft, mit christlichen Gruppen unterwegs zu sein. So vor einigen Jahren, es war kurz nach der Wende schon, da waren wir mit einem Chor voller profihafter Musiker unterwegs. Und am Ende verabschiedet man sich dann immer noch. Es war schön, dass du dabei warst. Es war toll, es war cool, es war klasse. Und ich sagte einem Solisten, fand ich toll deinen Auftritt. Wunderbar. Und er sprach zu mir, und du hast die Leute verärgert. Zuerst war ich erstaunt und stutzte ein wenig. Und dann sagte er mir, du hast über die DDR Witze gerissen und hast manche damit verunglimpft. Das hat wahrscheinlich einige verletzt. Mit der guten Hand konnte ich es nicht mehr, die Freizeit war zu Ende. Aber wenn mir das jetzt jemand sagt, wie reagiere ich? Ärgere mich drüber und versuche dem einen wieder zurückzuverpassen? Oder sage ich, okay, er hat recht, in der Tat, es ist so. Und wenn ihr wüsstet, liebe Freunde, was in meinem Leben schon alles falsch gelaufen ist, ich glaube, ich dürfte gar nicht hier stehen. Wisst ihr, wir leben so menschlich oft, wollen Früchte sehen und leben nach dem, was anderen gut gefällt und so. Das ist nicht gefragt. In 1. Korinther 4, Vers 2 steht von Paulus geschrieben, nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Nur Treue. Und wenn Jesus uns den Missionsbefehl gibt und sagt, geht hin in alle Welt, dann hat er niemals befohlen, macht alle zu Jüngern, indem ihr ihnen das Evangelium einhämmert, sondern seid ein schlichtes Zeugnis. Euer Wort allein, das soll genügen. Und den Rest, lass meine Sache sein. Es war schon mein inniger Wunsch, liebe Freunde, natürlich einen Menschen zum Glauben zu führen, irgendwann im Leben einmal. Nach 15 Jahren Christsein fiel mir das mal so auf, du hast noch keinen Menschen bekehrt. Und das war für mich irgendwie ein Mango gewissermaßen. Und Gott schenkte es mir. Ich durfte mal Früchte sehen. 9 Buben in meiner Jungschar, die ich damals geleitet habe, die sind dann zum Glauben gekommen. Später war ich mal beruflich in der Schweiz, habe dort gearbeitet, das macht man so. Und es gab dann in der WG, so zwischen 18 und 25 waren die Bewohner, wir hatten oft dann diskutiert über Glaubensfragen und alles Mögliche, ob das denn richtig und falsch wäre und so. Und argumentativ würde ich mal sagen, war ich diesen jungen Burschen zum Teil jedenfalls überlegen. Und ich dachte, dieser Manni, den kriege ich auch noch um, der wird auch noch Christ. Es blieb aus, es passierte nichts. Und nach 5 Tagen kam er auf mich zu, abends um 11. Ich hätte gesagt, er dürfte jederzeit, wenn er Fragen hätte, kommen. Ja, richtig. Nun, er sei jetzt bereit, diesen Schritt zu tun. Und wir hatten damals in der Schweiz die Hände gefaltet, hatten gebetet miteinander. Und Manni wurde Christ. Wenn Gott uns Früchte schenkt, ist das alles andere als selbstverständlich. Alles andere als selbstverständlich. Es gab im 17. Jahrhundert eine Erweckung im Allgäu. Eine Bausfrau lag im Sterben. Der Pfarrer wurde gerufen, Pfarrer Martin Bosse, und er sprach ihr zum Schluss noch, ja, sie waren eine gute Frau und sie und so weiter und so fort. Und sie dürfen getrost sterben, sie haben alles recht gemacht im Leben. Und Bosse hörte von der Bäuerin, wie sie ihm sagte, Herr Pfarrer, ich sterbe im Frieden Gottes, weil Christus für mich gestorben ist. Und das hat diesen Pfarrer so gepackt, dass er alles dran setzte und heißbrennend wurde für das Evangelium. Beweis Gottes? Ist das nicht Beweis genug? Leute, die Bücher der Bibel sind historische Dokumente, die uns überliefert worden sind, dass zum Schluss 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift von Gott eingegeben ist, nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Oder Lukas schreibt davon, ich habe es als meine Aufgabe angesehen, lieber Theophilus, dir es in guter Ordnung aufzuschreiben, was ich alles sorgfältig erkundet habe. Oder 1. Johannes 1, Vers 1 bis 3, die Grundlage christlicher Gemeinschaft, Vers 11, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Augenzeugenberichte, es sind historische Dokumente, liebe Freunde. Und es ist für mich ein Unterschied, ob Gott selbst nach dem Sündenfall den Retter verheißt oder ob irgendwelche Wahnvorstellungen unser Denken beeinflussen. Es ist ein Unterschied, ob Propheten 700 Jahre vorher, vor dem eigentlichen Ereignis, die Geburt Christi präzisieren, in diesem Dörflein soll er geboren werden, oder ob eine Religion nur auf einem Traum beruht, siehe der Islam. Es ist ein Unterschied, ob Gott seine Weissagungen sich immer noch erfüllen oder ob alles dem Zufall zugeschrieben wird. Es gibt Situationen, da bekommen wir unverhofft oder auch erhofft Gelegenheit, unseren Glauben zu bezeugen. Damit möchte ich schließen. Paulus in Athen. Er ging durch die Stadt und sah den Tempel, dem unbekannten Gott. Und er schreibt, ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem geschrieben steht, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Und wir lesen dann weiter, einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig, unter ihnen auch Dionysius und so weiter und so fort, einige Menschen aus dem Hohen Rat. Unverhofft oder auch auf Gelegenheit? Liebe Freunde, macht euch bereit dazu, dass ihr seht, wann ist meine Gelegenheit da, wann ist meine Stunde gekommen und führt euch vor Augen, wann denn was gesagt werden soll. Ich möchte schließen, als meine Großmutter starb vor 12 Jahren, das war ein Sterben, ein Heimkommen, ein Fallen lassen können in die Arme Gottes. Und ich habe mir damals vorgenommen, alles, aber wirklich auch alles zu tun und keine Gelegenheit auszulassen, meinen Glauben zu bezeugen. Liebe Freunde, es wäre schade, wenn eins von euch verloren geht. Bringt es euren Menschen nahe. Sagt es weiter. Lasst euch rufen. Ihr seid Werkzeuge Gottes. Ich danke euch fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank euch beiden, Andreas Hausmann und Andreas Lieb. Es war wirklich sehr praktisch, sehr anschaulich, packend. Vielen Dank für die persönlichen Einblicke, die ihr uns gegeben habt in das, was ihr erlebt habt. Ja, und jetzt wollen wir gemeinsam nochmal ein Lied singen. Lied Nummer 7, wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Wir singen alle 4 Verse und die Ordner werden während diesem Lied auch ein Opfer einsammeln. Das Opfer ist für die Missionare bestimmt, die am Ende der Jumiko auf der großen Schlussveranstaltung ausgesendet werden. Es dient also nicht zur Unkostendeckung für diesen Tag, sondern es geht ausschließlich dann an diese Missionare. Vielen Dank.